Ja, guten Abend, ihr Lieben. Frohes neues Jahr als erstes Mal, denen, die ich es nicht vorher schon gewünscht habe, oder auch denen nochmals ein frohes neues Jahr. Und weil das Jahr noch so jung ist und weil ihr alle noch so frisch und ausgeruht seid, habe ich mir überlegt, dass ich heute über ein Thema sprechen kann, das in besonderer Weise eure Aufmerksamkeit erfordert. Es gehört zu den Grundlagen unserer christlichen Lehre und ihr werdet sehen, es lohnt sich und es ist am Ende auch spannend. Das Thema lautet das Reich Gottes. Die Formulierung vom Reich Gottes kommt in der Bibel vor allem im Neuen Testament vor, aber auch schon im Alten Testament. Griechisch heißt es Basileia, Hebräisch für die, die das von euch beherrschen, Malakut. Und es ist vielleicht wichtig, dass man diese sprachliche Herkunft heute ein bisschen genauer anschaut, denn jeweils steckt darin das Wort König. Bei der Melek ist der König oder der Basileus auf Griechisch. Und wenn also in unseren Bibelübersetzungen vom Reich Gottes die Rede ist, dann könnte man in vielen Stellen auch genauso gut schreiben, das Königtum Gottes oder das Königreich Gottes oder sogar noch besser die Königsherrschaft Gottes. Es geht also um Gottes Herrschaft über die Welt und insbesondere um die Herrschaft über die Menschen. Im Matthäusevangelium heißt es übrigens an vielen Stellen das Reich der Himmel. Und das ist aber gleichbedeutend mit dem Reich Gottes. Eine Deutung ist, dass Matthäus sich besonders an die frommen Juden richten wollte und man dort den Namen Gottes möglichst wenig und möglichst selten benutzt. Und daher heißt es dort das Himmelreich. Aber wenn ihr solche Stellen nachliest, werdet ihr immer sehen, es ist dasselbe wie das Reich Gottes. Es geht in allen Fällen um die Wirklichkeit, in der Gott als König regiert. Ich habe jetzt in meiner heutigen Predigt zwei große Gliederungspunkte, den möchte ich kurz voranstellen. Der erste ist, als Christen sind wir schon jetzt Bürger des Königreichs Gottes, weil wir schon hier unter der Herrschaft von Jesus Christus stehen. Und der zweite Punkt ist, als Christen sind wir zu Miterben dieser Königsherrschaft eingesetzt. Wir werden daher selbst Herrscher dieses Reichs sein. Erster Hauptpunkt, wir sind Bürger des Königreichs Gottes. Im Neuen Testament taucht die Verheißung vom bevorstehenden Königreich Gottes gleich zu Anfang der Evangelien auf. Ich bringe mal als ein Beispiel das, was wir jetzt aus der Weihnachtszeit kennen. Lukas 1, Vers 31. Siehe, also der Engel spricht zu Maria, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Könnte auch sagen, seine Königsherrschaft wird kein Ende haben. Für Maria war sofort klar, dass es hier um die Prophezeiung der ewigen Königsherrschaft Gottes aus dem Buch Daniel ging. Daniel 2, Vers 44. Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Johannes der Täufer verkündete später als erster öffentlich, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist. Zum Beispiel Matthäus 3, Vers 1 und 2. Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste zu Judäa und sprach, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Später fast wörtlich gleich Jesus selbst. Nachdem aber Johannes überantwortet war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, da hörten Leute, glaubt an das Evangelium. Gut, die haben auf Aramäisch gesprochen und war da nicht dieses griechische Wort Evangelion, aber es war ein bestimmtes Wort, mit dem konnten die was anfangen, weil es das Evangelium schon im Alten Testament gibt. Ich mache das immer so, ich lese in dem griechischen Text der Septuaginta, das ist die griechische Übersetzung des Hebräischen, nach und dann kann man einfach eingeben, das Wort Evangelion und dann taucht auf zum Beispiel Jesaja 52, Vers 7. Ich lese es erstmal in der üblichen Übersetzung vor, wie wir sie kennen. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der Frieden verkündet, der gute Botschaft bringt, der das Heil verkündet, der zu Zion sagt, dein Gott herrscht als König. Und dieses dein Gott herrscht als König in dem Satz vorher ist sowohl das Wort Freudenbote als auch gute Botschaft jeweils die Wortwurzel von Evangelium. Das heißt, die Leute wussten, er verkündet das Evangelium oder glaubt an das Evangelium, das hieß, glaubt an die frohe Botschaft, dass Gott jetzt herrscht. Das heißt, das Evangelium ist eigentlich nur eine Abkürzung dafür, dass es das Evangelium vom nahen Reich der Gottesherrschaft ist. Es wurde allgemein angenommen, auch das kennt ihr natürlich, dass dieses Reich mit der Ankunft des erwarteten Messias zusammenfällt, also dem Gesalbten Gottes, der auf Griechisch dann Christus heißt. Und dass auf diese Art und Weise das Reich zu Israel kommt, so zum Beispiel die Prophezeiung im Psalm 2 oder an vielen anderen Stellen. Übrigens, ich habe ja keine Folien, wie ihr seht, falls jemand die Bibelstellen nochmal braucht, dann schreibt er einfach eine Mail, info@agape, und dann stellen wir das neben dem Audio und Video einfach mit in die Mediathek ein, dann könnt ihr diese Bibelstellen, wenn ihr es wollt, nochmal nachlesen. Also das ist hier Psalm 2, den ich jetzt nicht vorlese, weil er ein bisschen länger ist, aber das gehört mit zu diesen messianischen Ankündigungsversen. Tatsächlich begann dann die Königsherrschaft Gottes zeichenhaft durch die vielen Heilungswunder und Speisungswunder und Trostworte, die Jesus an die Menschen gerichtet hat und die Wunder, die er dort vollbracht hat und seine gute Nachricht, die er an die Armen und Unterdrückten richtet. Und er selbst sagt, Matthäus 12, Vers 28, wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Das Reich Gottes ist mit dem Kommen von Jesus nicht nur nahe gekommen, sondern es ist schon präsent. Aber entgegen der üblichen Erwartung wurde Jesus als Messias nicht zum weltlichen Herrscher. Bekannt besonders die Stelle dann im Prozess bei Pilatus, wo er von diesem gefragt wird, was denn seine Sendung ist. Jesus antwortete, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Königreich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du also ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Also Jesus hat seine Königsstellung da selbst nochmal ausdrücklich bestätigt. Und das führt uns jetzt nochmal zurück, dass das Reich Gottes immer die Königsherrschaft Gottes in erster Linie bedeutet. Eine Königsherrschaft braucht als Mindestes einen König, der herrscht. Das ist in unserem Fall Gott, beziehungsweise Jesus, und einem Volk, das beherrscht wird. Ein Reichsgebiet im räumlichen Sinn ist in dem Fall nicht notwendig und es ist speziell bei der Königsherrschaft Gottes auch nicht auszumachen. Ich bringe jetzt gleich eine Reihe von Bibelversen, aus denen das deutlich wird. Ein Königreich ist jetzt nicht in dem Sinn zu verstehen, dass das irgendwo wäre, wo man sagt, ah, da unten in Israel ist jetzt das Königreich Gottes. Jesus vergleicht die Königsherrschaft zum Beispiel mit einem Samen, Markus 4, Vers 26. Und er sprach, mit der Königsherrschaft Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf die Erde wirft und schläft und aufsteht Tag und Nacht, und der Same keimt und geht auf, ohne dass er es weiß. Denn die Erde trägt von selbst Frucht, zuerst den Halm, danach die Ehre, dann den vollen Weizen in der Ehre. Wenn es aber die Frucht zulässt, schickt er sogleich die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Und da sieht man schon, dieses vorliegende Gleichnis vom Reich Gottes passt nicht auf ein örtliches Reich, aber es macht Sinn, wenn wir es auf die Königsherrschaft Gottes beziehen, die in unsere Herzen gesät wird. Kommt ein kleiner Same des Wortes Gottes und kann dort wachsen und groß werden. Ähnlich, noch bekannter, kennt ihr alle, das Gleichnis vom Senfkorn, Markus 4, Vers 30. Und er sprach, womit sollen wir die Königsherrschaft Gottes vergleichen? Oder durch was für ein Gleichnis sollen wir sie darlegen? Sie ist einem Senfkorn gleich, das, wenn es in die Erde gesät wird, das kleinste ist unter allen Samen auf Erden. Und wenn es gesät ist, geht es auf und wird größer als die Gartengewächse und treibt große Zweige, sodass die Vögel des Himmels unter seinem Schatten nisten können. Ihr habt vielleicht gesehen, ich habe jetzt in den zwei letzten Bibelstellen mal statt Reich Königsherrschaft eingesetzt. Aber das kann man ohne weiteres, wie gesagt, machen, denn es ist immer mitgemeint und ich meine, gerade jetzt bei diesen Stellen hat es gut gepasst. Das Reich Gottes lässt sich nicht einem bestimmten sichtbaren Bereich zuordnen. Es handelt sich um ein unsichtbares geistliches Reich. Besonders wichtig an der Stelle Lukas 17, Vers 20. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann die Königsherrschaft Gottes komme, antwortete er ihnen und sprach, die Königsherrschaft Gottes kommt nicht so, dass man sie beobachten könnte. Man wird nicht sagen können, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, die Königsherrschaft Gottes ist innerhalb von euch. Luther hat übersetzt, ist inwendig in euch. Und heute heißt es, glaube ich, in der revidierten Fassung, ist mitten unter euch. Aber ich glaube, es gibt es besser wieder, wenn wir das im Original so richtig übersetzen, ist es in euch. Und das macht auch Sinn, denn die Herrschaft Gottes wird ja in unsere Herzen gesät. Das heißt nochmal, um das an der Stelle kurz als Zwischenergebnis festzuhalten, wenn Reich Königsherrschaft bedeutet, dann kann das Reich überall dort sein, wo ein Mensch die Königsherrschaft Gottes bereits heute anerkennt und diesem König treu und gehorsam ist. Und das wiederum ist nur möglich, wenn der Mensch von seinem bisherigen natürlichen Weg umkehrt und Jesus als seinen neuen Herrscher annimmt. Dann wird der Mensch gewissermaßen neu geboren. So heißt es in Johannes 3, Vers 3. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Königreich Gottes nicht sehen. Und Vers 5, Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Königreich Gottes eingehen. In diesem Sinne glauben wir, dass Jesus seine Königsherrschaft unter uns aufgerichtet hat. Wenn wir durch die Kraft des Heiligen Geistes von Neuem geboren sind und wir wissen, das geschieht allein durch das Gnadengeschenk des Glaubens an Jesus als unseren Herrn und Erlöser, den Gott von den Toten auferweckt hat. Zum Beispiel in dem Zusammenhang sagt Römer 10, Vers 9, wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. auch hier bei dem, wenn du ihn als deinen Herrn oder den Herrn bekennst, wird wieder deutlich, es ist die neue Herrschaft. Wer Jesus Christus im Glauben als den Herrn bekennt, tritt damit schon in dessen Königsherrschaft ein. Und diese Königsherrschaft bewirkt dann, dass wir nicht mehr unter der Macht der Finsternis stehen, die vorher unser Leben beherrscht hat. Zum Beispiel Kolosser 1, Vers 13. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines Sohnes, des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Also die Errettung aus der Herrschaft der Finsternis, nichts anderes bedeutet dann im christlichen Sinn die Bekehrung und die Übergabe des Lebens. Es bedeutet, dass wir einen Herrschaftswechsel in unserem Leben vornehmen und nicht mehr unter der Macht der Dunkelheit stehen, unter der Macht der Finsternis, sondern Jesus Christus als unseren neuen Herrn und König anerkennen und bekennen. Sehr deutlich wird das zum Beispiel bei Paulus im sechsten Kapitel, nur das geht sehr lang, ich bringe nur einzelne Verse, Vers 14, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Vers 22, jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Wir haben also ein Doppeltes. Wir haben jetzt das Reich als Heiligung, Gottes Herrschaft, die uns heiligt, und wir haben als Hoffnung für die Zukunft das ewige Leben. Und das Ganze, weil Jesus Christus uns gerettet hat, darum singen wir in der Weihnachtszeit zum Beispiel den Vers, Christ, der Retter, ist da. Die Königsherrschaft Gottes bewirkt, dass wir schon jetzt Diener der Gerechtigkeit geworden sind und künftig ewiges Leben haben. Dass die Königsherrschaft von Jesus Christus bereits jetzt existiert, ist auch an vielen Stellen der Bibel bezeugt. Wir haben es auch im Glaubensbekenntnis, also im apostolischen Glaubensbekenntnis, im nizäischen Glaubensbekenntnis. Es ist immer der Satz, er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters. Und das ist ein Herrschaftsplatz. In Matthäus 28, 18 heißt es ausdrücklich, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Das sagt Jesus. Das Königreich Gottes ist also bereits heute Realität. Und die Christen leben in diesem Königreich. Also es ist nicht nur etwas Zukünftiges, dazu kommen wir gleich. Es ist ein Reich, das nicht von dieser Welt ist, aber in dieser Welt stattfindet, weil wir sind in der Welt und wir sind als Bürger dieses Reichs in der Welt, auch wenn wir uns damit gewissermaßen quer zur Welt stellen. Und Jesus wird herrschen bis ans Ende der Welt, wenn er das Reich Gott seinem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat, die dem entgegensteht. 1. Korinther 15, Vers 25, denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod besiegt, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Erst dann wird die Königsherrschaft Gottes vollendet werden, auch wenn Jesus Christus jetzt schon herrscht, aber die Königsherrschaft vollendet sich erst in der Zukunft. Und da komme ich jetzt zu dem zweiten großen Gliederungspunkt, Erben des Königreichs Gottes. Wir sind Erben des Königreichs Gottes. Schon in der Predigt Jesu ist an vielen Stellen die Ankündigung enthalten, dass Gottes Reich erst zu einem späteren Zeitpunkt, nämlich mit dem Kommen des Menschensohns, vollendet wird. Ein Ereignis, das der Tag des Herrn genannt wird und was mit der Wiederkunft Jesu Christi am Ende der Zeit gedeutet wird. Dieser Tag des Herrn ist zugleich der Tag des endgültigen Gerichts über die Menschen und die gesamte Welt. Ihr kennt ganz viele Stellen davon. Ich möchte nur 2, 3 vorlesen. Matthäus 25, Vers 31. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Offenbarung 1, Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Offenbarung 11, Vers 15. Und der siebte Engel stieß in die Posaune, da ertönten laute Stimmen, die sprachen: Die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden, und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Für uns ist diese Wiederkunft Christi am Ende der Zeiten kein Grund zur Furcht, sondern zur Hoffnung auf unsere endgültige Erlösung. Lukas 21, Vers 28 sagt Jesus unter Bezug auf die Zeichen des kommenden Endes: Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf, erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Also das Ende der Welt hat keinen Schrecken, wenn wir bei Jesus sind, weil dann die endgültige Erlösung von den Bedrängnissen naht, von denen wir jetzt noch bedrückt sind. Deshalb beten wir auch im Vater unser: Dein Reich komme, dein Wille geschehe im Himmel, so auf Erden. Obwohl wir heute schon in seinem Reich leben, ist die Herrschaft Gottes und seines Sohns noch nicht universal. Sie ist noch eine Hoffnung auf die Zukunft hin. Und an dieser Stelle kommt jetzt unsere Einsetzung als Erben ins Spiel. Wir haben nämlich zahlreiche Stellen, wo es heißt, wir werden das Reich Gottes erben. Römer 8, Vers 16. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Das heißt also, weil wir mit Jesus verbunden sind und er der Erbe des Reichs ist, so sind wir zu Miterben seiner Königsherrschaft eingesetzt. Aber was ist denn mit diesem Miterben gemeint? Paulus schreibt es zum Teil an dieser Stelle, zum Teil lesen wir es an anderer Stelle: Wir werden mit Jesus zur Herrlichkeit erhoben. Und vielleicht dann nochmal zur Wortbedeutung: Wenn man eine Königsherrschaft erbt, zum Beispiel, wie heißt der Prinz William, erbt die Königskrone des Vereinigten Königreichs, dann bedeutet es nicht, dass er einfach nur Staatsbürger des Vereinigten Königreichs wird, das ist er eh schon, sondern er wird König. Wer ein Königreich erbt, wird selber König und wird selber Herrscher. Und so ist das auch an der Stelle gemeint, beispielsweise auch im 2. Timotheusbrief 2, Vers 12, wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Und Jesus bei Matthäus 25, Vers 34, da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Auch dort wieder Erben der Königsherrschaft. Ja, was heißt denn das? Wo, wie, worüber werden wir herrschen? Die Heilige Schrift enthält hierzu fast keine Aussage. Ein paar Andeutungen, auf die ich kurz eingehen will. In Offenbarung 5, Vers 9 heißt es: Du hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott, und wir werden herrschen auf Erden. Geht es da jetzt um die Herrschaft im tausendjährigen Reich von dem in Offenbarung 20 die Rede ist, oder geht es noch darüber hinaus, das ist eine ewige Herrschaft? Es könnte sein, dass es die Herrschaft über die neue Erde ist, die Gott am Ende der Zeiten schafft. Dafür könnte sprechen, dass ja schon bei der Schöpfung Gottes die Menschen zur Herrschaft über die Erde bestimmt waren. Und vielleicht ist das auch die endzeitliche Bestimmung, die wir im Reich Gottes haben. Genau wissen wir es nicht. Es ist aber auch noch eine weitere Stelle, Offenbarung 21, Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und Vers 7 geht es dann weiter, das dazwischen überspringe ich mal. Wer überwindet, der wird dies erben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Also auch dort wieder Erbe. Jetzt möchte ich noch zum Ende auf den Punkt kommen, was sind denn die Voraussetzungen dafür, dass wir unser himmlisches Erbe am Reich Gottes antreten können? Bislang sind wir ja nur als Erben der Königsherrschaft eingesetzt. Und wann können wir das Erbe antreten? Können wir das schon jetzt hier? Bislang sind wir Bürger des Reichs Gottes, aber noch keine Erben. Das sagt Paulus sehr deutlich im 1. Korintherbrief 15, Vers 50. Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut, also unsere heutigen Körper, das Reich Gottes nicht erben können. Auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Sieh, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen unverweslich und wir werden verwandelt werden. Ähnlich auch im Philipperbrief. Das auch heißt für Philipperbrief 3, Vers 20, wir aber sind Bürger im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren geringen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Das heißt, das wird bei der letzten Posaune oder wenn wir vorher schon aus diesem Leben scheiden, mit der Auferstehung von den Toten geschehen, dass wir mit einem neuen Auferstehungsleib bei Gott sind und mit dem können wir dann mitherrschen. Insoweit ist jetzt noch die Zeit des Wartens und der Geduld und gegebenenfalls auch die Zeit des Leidens, wie ich es gerade schon mal zitiert habe, wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Ja, die zweite Voraussetzung, zu der komme ich jetzt. Wir können das Reich Gottes nur erben, wenn wir schon in unserem Leben der Königsherrschaft Gottes uns unterwerfen. Unter der Herrschaft Gottes leben bedeutet, wir haben es vorhin schon gesehen, dass wir nicht mehr Sklave der Sünde sind, sondern Diener der Gerechtigkeit. Dazu gehört zum Beispiel in Liebe zu den Geschwistern leben. Ich hatte vorhin schon die Stelle zitiert von Matthäus 25, Vers 31, wenn der Menschensohn am Tag des Herrn zurückkehren wird und die Böcke zu seiner Linken und zu seiner Rechten scheiden wird, dann wird er zu denen auf seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Und wer ist das? Das sind diejenigen, die in Liebe zu ihren Geschwistern gelebt haben, die dem Hungrigen zu essen gegeben haben, den Durstigen zu trinken, die Kranken besucht, die im Gefängnis waren besucht und so weiter. Und die fragen dann, wann haben wir das gemacht? Und dann sagt Jesus ja, was ihr dem geringsten meiner Geschwister getan habt, das habt ihr mir getan. Und es geht dann eben weiter auf der anderen Seite, die ihren Geschwistern diese Liebe versagt haben, die werden vom Reich Gottes ausgeschlossen. Die Stelle zitiere ich jetzt in erster Linie deshalb, dass man sieht, das Reich Gottes erben ist die einzige Möglichkeit, wie man im Reich Gottes sein kann. Es gibt da also nicht so eine Zweiklassengesellschaft, die einen, die herrschen, und die anderen, die da sozusagen nur noch mit der Staatsbürgerschaft reinwitschen, sondern wenn wir jetzt Bürger des Reichs Gottes sind, sind wir nachher Erben. Und wenn wir es jetzt nicht sind, weil wir nicht in der Liebe leben, dann gehören wir halt nicht dazu, auch nicht später. Genau in dem Sinn schreibt Paulus in vielen seiner Briefen an die christlichen Gemeinden, dass diejenigen, die an ihrem alten sündigen Leben festhalten, das Reich Gottes nicht erben können. Und da möchte ich jetzt nur eine Stelle vorlesen, weil die dann auch wieder ganz versöhnlich endet. 1. Korinther 6, Vers 9. Wisst ihr nicht, dass keiner, der Unrecht tut, das Reich Gottes erben wird? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Lüstlinge und Knabenschänder, weder Diebe noch Betrüger, auch keine Trunkenbolde, keine Verleumder und Räuber werden das Reich Gottes erben. Leute solcher Art sind manche von euch früher gewesen. Doch ihr habt euch reinwaschen lassen, seid geheiligt worden, habt die Rechtfertigung erlangt durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Es geht an der Stelle natürlich nicht, weiß jeder, sage ich aber an der Stelle nochmal, um einzelne Verfehlungen, sondern es geht einfach nur darum, dass man als Christ nicht bewusst und gewollt an einem Lebensstil festhalten kann, der mit der Königsherrschaft Gottes unvereinbar ist. Bei Jesus kommt es beispielhaft vor mit der Habgier, wo er sagt, man kann nicht zwei Herren dienen. Entweder ihr dient Gott im Himmel oder ihr dient dem Gott Mammon. Ihr könnt nicht beiden gleichzeitig dienen. Und das zweite Tröstliche an der Stelle ist immer wieder das, was wir auch schon wissen. Wir müssen ein Leben unter der alleinigen Königsherrschaft Gottes nicht aus eigener Kraft führen. Wir werden stets den Heiligen Geist bei uns haben, der uns leitet und führt und der es uns überhaupt erst ermöglicht, dass wir unter der Herrschaft von Jesus Christus gehorsam leben. Deshalb brauchen wir uns auch nicht zu fürchten, das betont Paulus im Römerbrief nochmal ganz besonders. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sind die Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Dort sind wir also geborgen, und wer zu Jesus geht und sich einfach ihm anvertraut, der weiß auch, wie er aus seinem alten Leben befreit werden kann. Ich fasse jetzt nochmal zusammen die Punkte zum Abschluss, auf die es mir besonders ankommt. Wer sich der Königsherrschaft von Jesus Christus unterwirft, ist heute schon ein Bürger seines Königreichs. Mit unserer Wiedergeburt aus dem Glauben an unseren auferstandenen Herrn Jesus Christus vollzieht sich ein Herrschaftswechsel in unserem Leben. Wir stehen nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde und unter der Herrschaft der Finsternis, sondern wir leben jetzt schon im Königreich Gottes, und unser König ist Jesus Christus, unser Herr und Erlöser. Und zweitens, als Kinder Gottes sind wir als Menschen der künftigen, universalen Königsherrschaft Gottes eingesetzt. Wir werden nicht nur ewiges Leben empfangen, sondern zusammen mit Jesus verherrlicht werden und herrschen, was auch immer dann im Einzelnen dieses Herrschen bedeutet. Und drittens, sozusagen als die Quintessenz von dem Ganzen, die gute Nachricht vom Reich Gottes, die gute Nachricht von der Königsherrschaft Gottes, wer die hört, kann sich sehr freuen, denn es ist die beste Nachricht der Weltgeschichte. Es ist die Nachricht davon, dass wir nicht dieser bedrohlichen Welt auf immer ausgesetzt sind, sondern dass wir jetzt schon zu Jesus Zuflucht nehmen können und unter seiner Herrschaft leben können und dass das auch über unseren Tod hinaus in die Ewigkeit sein wird. Wenn Jesus bisher noch nicht Herr deines Lebens ist, kann sich das heute ändern. Lass zu, dass der Same von Gottes Wort in deinem Herzen wächst. Es lohnt sich. Ich möchte noch für uns beten und wenn ihr wollt, dürft ihr aufstehen. Danke, Vater im Himmel, dass du uns das Gnadengeschenk des Glaubens gemacht hast, sodass wir schon jetzt als Bürger des unsichtbaren Königreichs unseres Herrn Jesus Christus leben können. Danke, Vater im Himmel, dass du uns als Miterben deines künftigen ewigen Reichs eingesetzt hast. Bitte vollende deine Herrschaft über die ganze Welt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Herr Jesus, wir warten darauf, dass du bald wiederkommst. Amen.